Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Mein Name ist Julius und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute ist bei mir zu Gast Max Öhl. Mit Max habe ich schon mal eine Folge aufgezeichnet und zwar im August 2023. Und während des Gesprächs fallen mir lauter Dinge ein, die dann im Nachgang zu diesem Gespräch passiert sind. Das war nämlich eine ganze Menge. Unter anderem bin ich einer Partei beigetreten. Ich habe die eine oder andere Idee ausgearbeitet. Max hatte damals also ganz offensichtlich einen ziemlichen Einfluss auf mich. Dieses Mal reden wir nicht über Brand New Bundestag, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben, sondern über Mediaforce. Mediaforce ist eine Agentur und diese Agentur hilft politischen Akteurinnen auf Social Media mehr Wirkung zu entfalten. Das hört sich ziemlich ominös an, aber wenn man an die ein oder andere Partei rechts außen denkt, dann kommt man ganz schnell auf den Gedanken, Mann, das machen die verdammt gut und irgendwie machen es die anderen vielleicht nicht ganz so gut oder haben zumindest Potenzial, es besser zu machen. Darauf hat sich Max mit Mediaforce spezialisiert. Warum sie das machen, wie sie das machen, wie das Ganze im Detail funktioniert, darüber sprechen wir beide. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Wie immer, erzähl ganz vielen Leuten von diesem Podcast. Es gibt draußen viele andere richtig tolle Menschen, so wie Max, mit denen ich gesprochen habe oder mit denen ich noch sprechen werde. Und es ist gut, dass diese Geschichten gehört werden. Und wenn du uns unterstützen willst, es gibt eine Steady-Page und auf dieser Steady-Page kannst du uns mit einem kleinen, einem mittleren oder einem großen Betrag unterstützen. Das wäre total zauberhaft, weil wir nur mit eurer Unterstützung unsere Arbeit machen können. Steady, Goodcast, guck gleich mal vorbei, vielleicht findest du da was. Ansonsten ganz viel Spaß mit dieser Folge. Los geht's. Max, herzlich willkommen im Goodcast zum zweiten Mal.
Freut mich sehr, wieder hier zu sein. Hallo Julius.
Mich auch, dass du da bist. Weißt du, wann wir die Folge, die erst aufgezeichnet haben?
Puh, das müsste gewesen sein 2022?
23.
Okay.
Und zwar bei euch noch im Büro.
Ja, bei uns im Büro.
Ja, war eine sehr schöne Folge. Habe ich hinterher oft als Best Practice wieder rausgeholt.
Wirklich?
Ja, war eine sehr schöne Folge. Einstiegsfrage. Was hat sich seitdem bei dir verändert?
Puh.
Warte, in einem Satz.
In einem Satz. Neue Organisation.
Neue Organisation. Gut, damit wir direkt dort einsteigen können. Hast du Social Media Accounts?
Ja.
Pflegst du die auch?
Ja, tatsächlich immer mehr, weil ich jetzt gerade auch ein Buch veröffentlicht habe und im Zuge dessen wir so ein bisschen mehr Werbung da machen dafür auch.
Okay, konsumierst du es auch?
Ja, auch berufsbedingt relativ viel.
Was sind in drei Hashtags deine Gedanken dazu?
Drei Hashtags. Mentale Krise, Diskursvergiftung und Gefahr.
Ja. Ich habe ja, kennst du die App OneSec?
Nein.
OneSec funktioniert richtig gut. Und zwar, du bist ja der Fachmann von uns beiden für dieses Thema, aber das, was ich verstanden habe, ist, dass im Grunde funktionieren soziale Medien so ähnlich wie Koks. Sie triggern im Grunde das gleiche Belohnungssystem an. Was heißt, die Menschen kriegen nicht mit, wie lange sie davor hängen. Und OneSec löst ein ziemlich einfaches Problem. Nummer eins, wenn du eine dieser Apps aufmachst, dann wird sie nicht direkt geöffnet, sondern du musst erstmal tief durchatmen. Es dauert 10 Sekunden, bevor sie aufgeht, was sie dieses sofortige Belohnungssystem nimmt. Aber der eigentliche Hack ist, nach 22 Uhr, so ist es bei mir eingestellt, also zwischen 22 Uhr und 7 Uhr morgens, kannst du die Apps gar nicht öffnen und du kommst aber an die Grundeinstellung nicht dran. Das heißt, 22 Uhr ist einfach Pumpe, kannst machen, was willst. Ja. Kann ich dir echt empfehlen.
Muss ich mir überlegen, ja.
Mach das.
Zwischen 22 und 7 Uhr sollte sowieso kein Mensch arbeiten. Also vielleicht außer Türsteher oder Clubbetreiber oder so. Aber
ja, ich glaube, für die meisten Menschen ist ja der Konsum von Social Media auch keine Arbeit. Zeit vertreibt. Warum brauchst du Mediaforce?
Weil die prodemokratischen Kräfte in den sozialen Medien so krass ins Hintertreffen geraten sind und einfach in den letzten 10 Jahren eben total verschlafen wurde, dass dort ein Mobilisierungsfeld ist für, ja, vor allem extremistische Kräfte und dass das wirklich ein ganz, ganz einschneidendes Mittel ist, um unseren Diskurs zu vergiften, unsere Demokratie auszuhöhlen. Und wir haben damit losgelegt, weil wir erstmal mit Leuten gesprochen haben in den Agenturen, in den Parteien und alle gesagt haben so, hey, ja, man muss unbedingt was machen, weil uns fehlt eigentlich ein Ort, wo wir diese Expertise bündeln. Und damit sind wir dann losgestartet.
Also nicht ganz kurz darauf eingehen. Also du gehst jetzt zu einer Partei, XYZ, und sprichst mit der Partei und mit der Agentur, die diese Partei berät. Und die sehen, dass es läuft Und die haben keine Antwort drauf.
Also als wir losgelegt haben, war, glaube ich, die Intensität der Herausforderung jetzt noch nicht allen richtig bewusst. Es war schon irgendwie klar, ja, irgendwie die Extremisten sind stark in sozialen Medien, aber es war nicht
ungefähr
klar.
Wann habt ihr losgelegt? Vor zwei Jahren?
Wir haben vor zwei Jahren ziemlich genau die Organisation gegründet. Und mittlerweile ist es ja so Mainstream-Wissen eigentlich geworden, ja, zu sagen, okay, die sozialen Medien sind total entscheidend, natürlich auch mit dieser Wiederwahl von Donald Trump, wo man gesehen hat, okay, krass, die Demokraten haben viel mehr Geld aufgewendet, aber er hat halt die richtigen Methoden verwendet. Kurzer schon mal Disclaimer vorab, es gibt jetzt auch sogar eine Studie, die bestätigt, dass also diese Art von unpolitisch gelesenen Creatern eigentlich das effektivste Mittel des digitalen Campaignings sind. Das ist die erste empirische, wirklich wissenschaftliche Studie von der Columbia University.
Komme ich gleich drauf zurück.
Und wir haben im Endeffekt damals mit den Leuten gesprochen und die haben halt gesagt, ja, wir sehen das Problem schon, aber was sollen wir denn dagegen machen? Da bräuchten wir viel mehr Ressourcen, da müssten wir unsere Parteizentralen umbauen, das kriegen wir hier gar nicht irgendwie intern vermittelt, dass wir da jetzt irgendwie so 24/7 Newsrooms haben oder Freigabeschleifen, die maximal 30 Minuten dauern. Wie sollen wir das machen? Ja?
Also ich frage jetzt stellvertretend für die Leute, die das hören, ja. Wir reden von vor zwei Jahren. Also wir reden ja nicht davon, dass es vor 10 Jahren oder vor 15 oder vor 20 Jahren, sondern vor zwei Jahren. Das hört sich für mich tatsächlich, es macht mich fassungslos. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Warum ist das so? Warum können Parteien auf sowas nicht reagieren?
Boah, das ist eine große, komplexe Frage. Ich fürchte, weil es zu wenig Menschen gibt, die ihr politisches Kapital dafür einsetzen, parteiinterne Strukturen zu reformieren, weil das natürlich was ist, macht einen super unpopulär, wenn man jetzt als Parteivorsitzender oder Generalsekretär sagt, so, wir bauen jetzt mal die Parteizentrale um, weil da hängen natürlich überall Pfründe und Abhängigkeiten und so dran und dadurch sind die halt ziemlich erstarrt, ja. Und es bräuchte halt wirklich Generalsekretäre, die da reingehen und sagen, so, wir machen jetzt hier Digital Campaigning first und Vollgas und es wird alles umstrukturiert.
Aber das hätte sich doch aus der Notwendigkeit heraus selber ergeben, oder? Also da hätte man doch sagen können, und wir sind jetzt, also wir kratzen ja immer noch an der Oberfläche des Themas. Aber wenn ich feststelle, es gibt da einen politischen Mitbewerber, ich probiere es möglichst neutral zu formulieren, einen politischen Mitbewerber, der versteht das verdammt gut, dann ergibt sich doch daraus der eigene Handlungsdruck?
Müsste man denken, aber wirklich, ich glaube, dass das wirklich eine quasi Conditio sine qua non ist, ja, also eine notwendige, zwingende Bedingung, um Wahlkämpfe zu gewinnen.
Kommt der Rechtsanwalt in die durch.
Ja, genau. Das ist wirklich, ich glaube, das ist erst verstanden seit so ein, zwei Jahren. Und jetzt machen sich einige auf den Weg und versuchen das umzusetzen, aber es dauert halt alles super lange, ja.
Ja, Markus Söder, wenn er dann eine Weißwurst zuzelt, meinst du sowas?
Ja, wobei man halt wirklich, das ist natürlich immer so ein bisschen ein plakatives Beispiel. Ja,
aber mir fallen noch andere ein.
Aber er ist halt einer, der halt schon vor einigen Jahren erkannt hat, okay, ich muss irgendwas machen, um mir andere Zielgruppen zu erschließen. Und viele andere Parteien des prodemokratischen Spektrums haben diesen Trend erst sehr viel später für sich verstanden. Und ich meine, also auch zum Beispiel der Erfolg der Linkspartei, ja, der hat natürlich auch, die haben auch stark on the ground mobilisiert. Aber ohne Social Media hätte das alles nicht funktioniert.
Warum hat es die AfD von Anfang an so gut gemacht?
Ich mutmaße, dass es daran lag, dass sie keine andere Wahl hatten. Weil sie am Anfang gemerkt haben, sie sind auf ein quasi herkömmliches, etabliertes Mediensystem gestoßen, wo sie nicht wirklich durchdringen, wo sie quasi auch Wettbewerbsnachteile haben gegenüber den eindeutig prodemokratischen Parteien und dann aus der Not eine Tugend gemacht haben und gesagt haben, okay, wir bauen unsere eigenen Reichweiten auf. Und das ist eben auch das Zentrale, was die zentrale Botschaft von Steve Bannon, ja, ist nicht dieses quasi, du musst sehr authentisch kommunizieren und so, sondern das auch. Aber es geht vor allem darum, be the media. Ja, also seid selber Medienkonzerne als politische Akteure. Mhm. Und wenn man zum Beispiel nach Österreich schaut, die FPÖ ist ein Medienkonzern. Ja. Die haben schon im Jahr 2000 angefangen, teilweise mit Geldern von Gaddafi und so, sich wirklich da zu so einem Apparat aufzubauen. Und mittlerweile, die beschäftigen in Österreich irgendwie 50 Videografen. FPÖ-TV, der YouTube-Kanal, ist eine Art Leitmedium, der auch von anderen Medien zitiert wird. Die beiden Anchor-Women von FPÖ-TV sitzen mittlerweile im österreichischen Nationalrat. Also da sieht man mal, wo diese Entwicklung hingeht. Und ich meine, Alice Weidel hat 2017 gesagt, ja, die Leute sollen nicht mehr ARD gucken, sondern AfD. Damals hat man sie belächelt und man hat auch gelächelt darüber, dass sie einen Newsroom eingerichtet hat. Aber die Erfolge sieht man leider überall, ja.
Ja, ich überlege gerade, wie der Kollege heißt, der das Skript dafür geschrieben hat, der in Sachsen-Anhalt auf diesem Rittergut sitzt. Ich komme nicht drauf. Es ist nicht Kubitschek, es ist ja, Mann, es ist, ich komme wirklich nicht drauf, ich reiche es nach. Ich habe vor 2 Jahren ein sehr düsteres Kapitel gehabt im Sommer, als ich mir lauter AfD-Literatur reingezogen habe, so Analysen, warum die AfD so stark ist, wo das alles herkommt und wer diese
war ein ganzen, harter Sommer wahrscheinlich.
Naja, ich saß in der Sonne, deswegen ging es einigermaßen. Aber ich war nach dem Sommer, war ich echt durch, weil ich mir dachte, okay, also wir reden ja nicht über, das ist ja keine Raketenwissenschaft. So im Grunde ist es das ja nicht. Nur irgendwie kommen alle ein bisschen zu spät. Was ist denn deine Beobachtung, was Parteien jetzt tun, um das irgendwie aufzuholen?
Also wir sehen es ja teilweise in den Wahlkämpfen. Da wurde sich auch viel drüber lustig gemacht. Olaf Scholz, Aktentasche und so weiter. Aber halt immerhin der Versuch, ja, zum Beispiel auch diese Einbindung von Creatoren und so. Und immerhin, ja, ich meine, das muss man halt auch so sehen, das ist wirklich ja, es ist zwar keine Rocket Science, aber jede Partei muss schon auch ihren eigenen Kommunikationsstil auf jeder Plattform finden. Und das ist einfach ein Stück weit auch Trial and Error, weil man weiß nicht genau, was funktioniert, selbst wenn man sich die besten Expertinnen reinholt. Und die Parteien haben halt vor allem, da kommen wir auf die Agenturen zu sprechen, ja bislang sehr zyklisch kommuniziert. Mhm. Also sie haben quasi große Kampagnenstäbe aufgebaut, immer dann zu den Wahlkämpfen
kurz hin. So ein Jahr vorher.
Genau, und dann in dem Moment, in dem der Wahltag aber vorbei war, wurde das alles wieder eingestampft. Und dann hast du quasi kleine Teams, die zwar die offiziellen Parteiaccounts bespielen, wo aber natürlich jetzt nicht wahnsinnig viele Ressourcen da sind, um im Endeffekt eine größere Community wirklich zu mobilisieren oder dauerhaft zu betreuen oder eigene Creator aufzubauen.
Wie entscheidend ist Social Media für das Gewinnen oder das Verlieren einer Wahl?
Ich glaube, mittlerweile ist es wahlentscheidend, was auf Social Media passiert. Also wir haben ja teilweise Zahlen, dass irgendwie, das sind auch schon 2 Jahre alte Zahlen, dass ein Drittel der Deutschen überhaupt keine herkömmlichen Medien mehr konsumieren. Ich glaube, die Zahlen auch quasi nicht nur bei der jungen Bevölkerung, sondern auch bei älteren Zielgruppen nehmen immer weiter zu, dass sie sagen, wir bilden unsere politische Meinung vor allem in den sozialen Medien. Also ich gehe davon aus, dass es wirklich spielentscheidend mittlerweile ist. Und da reden wir dann nicht von irgendwie 1-2 Prozentpunkten, sondern ganze wirkliche Dynamiken. Ja, wenn wir zum Beispiel jetzt die Landtagswahlen anschauen, die im Herbst anstehen, ja, Sachsen-Anhalt, die Ulrich Siegmund, ja, der ja auch super präsentes TikTok-Gesicht ist, der viel, viel, viel bekannter ist als sein CDU-Wettbewerber. Alles, weil er quasi in den sozialen Medien so stark präsent ist. Also es ist, glaube ich, wirklich lange total unterschätzt worden, wie massiv die Effekte sind. Und wir haben im Nutzungsverhalten, das kam dann noch oben drauf, in den letzten 4, 5, 6 Jahren halt nochmal eine stärkere Entwicklung gehabt, dass die Leute einfach, ja, also die Nutzungszahlen der Plattform stagnieren zwar, aber die, wo die politische Willensbildung stattfindet, hat sich total verlagert, weg von irgendwie, ich lese irgendwie Spiegel Online und rede dann mal mit irgendwie meiner Freundin, weiß ich nicht, meinem Partner beim Abendessen darüber, hin zu, ich lese irgendwelche Telegram-Chats und ziehe mir irgendwelche YouTube-Videos rein und schreibe dann da vielleicht noch sogar mit irgendwelchen Gleichgesinnten.
Hasserfüllte Kommentare unter LinkedIn-Beiträgen, die jeglicher Grundlage entbehren. Warum machst du das alles? Also hättest du ja auch einfach weiter Brand New Bundestag machen können oder hättest sagen können, keine Ahnung, Malediven oder sowas. Und stattdessen tust du dir ein Thema an, bei dem ja eigentlich klar ist, dass du dir nur Ärger holst.
Ja, ich glaube, das ist mein großes Problem, dass ich mich dann irgendwie teilweise mitverantwortlich fühle für so gesellschaftliche Prozesse oder das Gefühl habe, ich will auf jeden Fall irgendwas dagegen tun und dem jetzt nicht einfach nur so zugucken. Und ich meine, mit Brand New Bundestag verfolgen wir eine relativ langfristige Wirkungslogik. Es geht darum, nach und nach andere Leute in die Parlamente zu bringen, dass die bessere Politik machen, dass dadurch auch die Vertrauens- und Zustimmungswerte der pro-demokratischen Parteien stärker werden. Und ich hatte einfach die Sorge, dass uns die Zeit verloren geht, dass das überhaupt Wirkung entfalten kann, weil wir einfach in den Populismus, in den Extremismus steuern. Ja? Und deswegen, ich verstehe diese Arbeit in den sozialen Medien wirklich, es ist ein Abwehrkampf gegen Extremismus, gegen Populismus. Wenn wir in die USA gucken, sehen wir, wo es hinführt, wenn dieser Abwehrkampf nicht gut geführt wird. Und das ist wirklich, es ist das absolute Kern, der Kern unseres demokratischen Immunsystems, was wir in den sozialen Medien brauchen.
Ja, und trotzdem muss es ja irgendwie noch eine andere Antriebsfeder geben, ansonsten tut man sich das doch nicht alles an, oder?
Naja, ich glaube, zum einen die Verantwortung und zum anderen, ich mag schon auch unternehmerische Herausforderungen und das kam dann wahrscheinlich auch nochmal mit dazu. Und ich muss auch sagen, es war halt, als wir losgelegt haben mit Mediaforce am Anfang so, dass wirklich, wir haben das einmal in den Wald hineingerufen und das kam von überall, schallte es zurück und alle haben gesagt, eben ob von Parteiseite, Agenturseite, Zivilgesellschaft und so, ja Gott sei Dank, wir brauchen unbedingt irgendwas, wir müssen irgendwas tun. Und insofern war das tatsächlich, waren wir am Anfang auch getragen von so einem Spirit, okay, wir machen jetzt halt was.
Wie schwierig ist es, die Parteien zu überzeugen, dass sie eure Unterstützung brauchen?
Ach, wenn man dann mal mit ihnen spricht, dann sind sie eigentlich alle ganz bestürzt und sagen auch, es muss irgendwie was passieren. Und wir sehen schon auch die ersten Effekte davon. Ja? Also es gibt schon jetzt auch in verschiedenen Parteien die Bemühungen, wirklich dauerhaft digitaler zu kommunizieren. Es gibt auch die Bemühungen, das in einer größeren Vielfältigkeit zu denken, also auch die eigene quasi Parteimarke, nicht mehr nur zu sagen, es gibt die paar irgendwie SpitzenpolitikerInnen, die für uns sprechen, sondern es gibt wirklich auch Basis-Creator und vielleicht auch Leute, die gar nicht erstmal gelesen werden als irgendwelche Parteimitglieder, aber die auch so ein Stück weit auf unsere Inhalte mit einzahlen. Und da muss der Weg im Endeffekt hingehen, weil wir haben, ich hatte vorher schon mal diese Studie von der Columbia University angesprochen. Man sieht dort wirklich, also diese Form des politischen Campaignings, unpolitisch gelesene Creator, die ab und zu dann aber eine politische Meinung äußern, relativ subtil, sind das mit Abstand effektivste Campaigning-Mittel im Vergleich zu Haustürwahlkampf, im Vergleich zu allen anderen Formen des digitalen Campaignings. Und darum muss es im Endeffekt gehen, dass alle Parteien Tausende von Mitgliedern haben, die in den sozialen Medien einfach auch über ihr normales Leben, über ihre normalen Hobbys, Interessen und so weiter berichten, aber halt zu Wahlzeiten auch immer wieder subtil sagen, hey, so und so, übrigens sehe ich es politisch.
Hast du Best-Practice-Beispiele, wo das funktioniert hat?
Also in den USA natürlich. Ja. Also Trump hat auf diese Strategie ganz stark gesetzt.
Ja, ich bin bei positiven Beispielen. Sorry, das hätte ich mir dazu sagen sollen.
Ich wünschte, es gäbe schon mehr davon. Aber ich meine, es gab dann auch die polnische Zivilgesellschaft, die ja dann bei der Wahl von Donald Tusk da auch sehr intensiv zusammengearbeitet hat, viele Creator mit eingebunden hat. Soran Mamdani ist natürlich auch so ein Beispiel, ja, wo er auch quasi er selber zwar einen starken Auftritt hatte, aber vor allem diese Vielstimmigkeit, die ganzen Creator, er voll in diesen popkulturellen Raum vorgestoßen ist. Die Linke und Heidi Reicheneck hat es auch ein Stück weit geschafft, weniger diesen popkulturellen Raum, aber einfach mit sehr gut gemachten, handwerklich gut gemachten Sachen. Also das zeigt die Power, ja. Und ich meine, wenn man beim deutschen Beispiel bleibt, die Linkspartei stand bei 3-4% kurz vor dem Absturz in die Bedeutungslosigkeit und ist jetzt auf einmal wahrscheinlich im progressiven Bereich die dynamischste politische Kraft. Ja?
Ich hoffe, dass du bis hierhin richtig viel Spaß hattest und ich will dich auch nur ganz kurz vom Weiterhören abhalten. Nur einmal kurz durchgefunkt, es gibt eine Steady-Page und auf der kannst du den Goodcast unterstützen mit einem kleineren, einem mittleren oder einem großen Betrag, wie du das gerne möchtest, und dafür bekommst du natürlich auch was von uns. Was das genau ist, guckst du dir am besten selber an. Also geh mal bei Steady vorbei und schau dir die Goodcast-Seite dort an.
Das kann ich mir nicht klemmen an der Stelle. Ein zynischer Kommentar, das heißt ja, dass die FDP am laufenden Meter bei euch anrufen müsste. Ich habe mir sagen lassen, die haben gerade ein kleines Problem mit ihren Umfragewerten.
Ja, die FDP hätte wahrscheinlich da, sagen wir, gewisse Potenziale auch auf diesen Methoden zu setzen, ja.
Warum ist das so, also wenn ich so als Draufblick, ja, seid ihr eine Agentur, so ganz platt. Warum machen das andere Agenturen nicht? Also warum hatte vorher keiner erkannt, dass da eine Lücke ist?
Ich kann es mir nur so erklären, dass natürlich Agenturen auch einem gewissen Profit und so weiter Zwängen unterliegen und das natürlich eher lukrativer ist, eine große Kampagne zu Wahlzeiten zu verkaufen, als jetzt quasi dauerhaft über einen langen Zeitraum so eine Partei zu betreuen. So, das ist der eine Teil. Und das andere ist aber, ich glaube, also es gibt genügend Expertise grundsätzlich, wie man sowas handwerklich macht. Es liegt schon eher das Problem auf Seiten der Parteien, ja, dass da einfach quasi, weil man hätte ja von vornherein sagen müssen, wir nehmen eine ganze Summe irgendwie X, mindestens mittlere siebenstellige Beträge, die wir jedes Jahr nur für diese Arbeit bereitstellen. Und dann wären auch Agenturen da gewesen, die das umgesetzt hätten. Aber diesen Schritt ist man nicht gegangen.
Siehst du, dass da gerade ein Wandel eintritt? Im besten Fall wäre ja der Nutzen dieser, wenn da ein Wandel kommen würde.
Ja, also ein Stück weit, aber bedingt, würde ich sagen. Ja, also es gibt schon, wie gesagt, immer mehr auch politische Kräfte, die sagen, wir müssen da ran. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir schon mindestens seit einem Jahr jetzt an einem Punkt sind, dass, weiß ich nicht, SPD, Grüne, Union, FDP, Linkspartei alle genauso gut kommunizieren wie die AfD in den sozialen Medien. Aber das braucht natürlich auch Zeit. Ja, vor allem der Aufbau organischer Reichweite braucht wahnsinnig viel Zeit. Und da muss man einfach jetzt wirklich hoffen, dass die Leute, die es angestoßen haben, auch am Ball bleiben.
Ja, ich finde deine Beobachtung total spannend oder deine Schilderung total spannend, dass du sagst, dass es da im Grunde kein marktwirtschaftliches Interesse gab, die Parteien lange zu begleiten, weil es halt einfach ein langfristiger Job ist, was ja auch gleichzeitig die Frage aufwirft, wie finanziert ihr euch?
Also es ist eine Hypothese, ne? Also ich meine, da müsste man jetzt nochmal die Leute von den großen Agenturen fragen, aber es gibt ja auch mal die Werbeagenturen, die sagen, wir machen gar keine politischen Kampagnen, da fassen wir gar nicht erst an.
Ich kann ja mal im Nachgang ein paar Leute anrufen, ich kenne ja ein paar Leute, die Geschäftsführer von Marketingagenturen sind, ich glaube, ja, die würden das sehr schnell stützen.
Ja, also ist meine Hypothese, dass das eben, es ist wirklich so ein bisschen offensichtlich ein Thema.
Zumal, sorry, dass ich ins Wort falle, weil das ist ja ein wichtiger Kreis, der sich da schließt an der Stelle, dass es eben nicht so sein sollte, dass du eine kurzfristige Kampagne für die Wahl machst, sondern dass du ja langfristig Reputation aufbauen musst mit einer Strategie. Das ist,
ja. Ja, genau. Und offensichtlich hat sich dann niemand so richtig verantwortlich gefühlt für dieses Thema. Es ist so ein bisschen so zwischen die Stühle gefallen irgendwie. Mhm. Weil natürlich quasi kommend aus diesem herkömmlichen Mediensystem die Parteien natürlich eine Logik haben, okay, wir müssen gute Inhalte haben, vielleicht gute Gesichter und dann greifen die Medien das auf und dann wird es automatisch weiterverbreitet. Aber zu verstehen, dass sie selber massive Absender ihrer eigenen Botschaften werden müssen, also wirklich zehntausendfache Absender ihrer eigenen Botschaften in den sozialen Medien werden müssen, um überhaupt noch wahrgenommen zu werden, eben weil die herkömmlichen Medien nicht mehr die ganze Bevölkerung erreichen können. So, das ist halt ein totaler Shift natürlich und erfordert ja auch ganz andere Infrastruktur. Mhm. So. Und dann die Frage, wie wir uns finanzieren. Also wir finanzieren uns teilweise wie eine klassische Agentur, dass wir halt quasi sehr spezifisch wirklich Player beraten, wie sie stärker in den sozialen Medien die Demokratie verteidigen können. Das sind dann Parteien, das sind zivilgesellschaftliche Organisationen. Und wir haben aber auch, und das ist eine Besonderheit, eben sagen wir Impact-InvestorInnen, die halt auch an diesen Purpose sehr glauben und denen dieser Zweck halt sehr, sehr wichtig ist, sodass wir weniger diese krassen wirtschaftlichen Zwänge immer so haben, wie das jetzt Agenturen haben. Und wir sind halt nicht klassisch rein profitorientiert. Wir machen das nicht mit irgendwie einer extrem übersteigerten Gewinnerzielungsabsicht, sondern wir sind zwar ein wirtschaftliches Unternehmen, aber wir sind halt sehr, sehr missionsgetrieben.
Okay. Jetzt hast du ja quasi eine Innensicht. Und ich stelle mir die Frage, es gab diesen Moment, wo du gesagt hast, da ist was zwischen die Stühle gefallen. Jetzt hast du da 2 Jahre drauf rumgearbeitet und gleichzeitig stehen ja, ich würde jetzt nicht sagen entscheidende Wahlen, aber stehen zumindest dieses Jahr Wahlen an. Ich glaube, Baden-Württemberg auf jeden Fall,
Sachsen-Anhalt,
Berlin, kommen schon ein paar um die Ecke.
Mecklenburg-Vorpommern,
ja. Wie, ich traue mich gar nicht, das zu fragen, wie positiv gehst du daran?
Naja, ich glaube, wir sind in einer politischen Phase, wo es wirklich, auf Englisch gesagt, so um holding the line geht. Also wir müssen gucken, dass einfach dieses Momentum, was auf rechtspopulistischer Seite gerade ist, nicht noch stärker wird. So, und diesen Sturm müssen wir erstmal ein Stück weit aushalten. Ja, wir werden wahrscheinlich auch erleben, dass sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz als auch bei den anderen Wahlen die AfD jeweils Rekordergebnisse feiern wird. Und wir müssen halt aber jetzt genau in dieser Zeit fokussiert darauf bleiben, was wir tun können. Und das ist eben quasi das prodemokratische Lager zusammenzuhalten. Das ist auch quasi in einer gewissen Ruhe weiter unsere Arbeit zu machen und halt schon auch bewusst aus den Strategien und den Methoden und dem Handwerk, das die Gegenseite da einsetzt, zu lernen und einfach unsererseits besser zu werden. Es ist schon immer noch ein Wettstreit. Es ist ja nicht so, dass wir da jetzt grundsätzlich die krassesten Nachteile hätten. Ja, wir haben die Plattform, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Und klar sind die jetzt in Hand von Zuckerberg und Musk und so weiter und so fort. Aber es ist trotzdem immer noch ein Feld, was spielbar ist für prodemokratische Kräfte, wenn sie einen guten Job machen. Siehe die Linkspartei. Und dieses, für mich geht es erstmal darum, so, wir müssen immer gucken, wir können nicht alles auf einmal machen, sondern wir müssen uns auf die Sache fokussieren, die uns jetzt irgendwie weiterbringt und die uns jetzt ans Ziel bringt. Und aus meiner Perspektive ist das einfach wirklich sehr, sehr gutes digitales Campaigning und eben auf eine Dezentralität der Abschnittsenderschaft zu setzen, sprich wirklich viele, viele prodemokratische Creator zu mobilisieren.
Das ist spannend, das ist ja eine Strategie, die eigentlich nicht nur auf politische Parteien, also auf Parteien einzahlt, auf politische Akteuren, sondern im Zweifelsfall auf NGOs ja genauso.
Auf jeden Fall, weil es kommt ja auch nochmal mit dazu, dass wir mit TTPA jetzt dieses dann auch Verbot der Plattform für politische Werbung erlebt haben. Mhm. Meta und Google und alle haben da ja mitgezogen. was bedeutet, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen und die Parteien, wenn sie keine eigenen organischen Reichweiten haben,
voll im Arsch sind.
Voll ein Riesenproblem haben.
Ja.
Und deswegen müssen eigentlich alle auf diesen Ansatz umschwenken, ja.
Ja. Welchen Tipp hättest du denn für Nichtregierungsorganisationen, also für NGOs?
Ganz ähnlich wie für die Parteien auch.
Ja, also, aber da sind ja viel begrenztere Mittel.
Viel begrenztere Mittel, und deswegen muss es wahrscheinlich darum gehen, dass man zum Beispiel auch darüber nachdenkt, ob man Ressourcen poolen kann. Also ob man auch sich mit anderen NGOs zusammentun kann, ob man gemeinsame Kampagnen macht, ob man quasi auch sich gemeinsame Infrastrukturen schafft, ob man irgendwie auch geteilte Newsrooms zum Beispiel hat, wo man eben redaktionelle Inhalte erarbeitet und so.
Hast du das schon mal gesehen, dass das welche machen, so einen geteilten Newsroom? Das ist ja eine geile Idee.
Ich habe es noch nicht erlebt, aber es wäre für mich, wenn man jetzt nur 2-3 Leute im Social Media Team hat oder in der Kommunikationsabteilung generell, wäre es für mich eigentlich ein No-Brainer zu sagen, was sind eigentlich unsere 2, 3, 4 NGOs, mit denen wir eh am meisten gemeinsam haben, und lass mal mit denen zusammen gucken, wie wir gemeinsam mehr kommunizieren können.
Ach, das ist geil. Jetzt habe ich mich gedanklich gerade eben aufgehangen, weil als wir mit unserer kleinen Agentur vor ein paar Jahren mal angefangen haben, haben wir gesagt, dass wir das Agenturmodell solidarisch gestalten, dass wir eben, im Grunde ist es genau der gleiche Ansatz, nur geteilter Newsroom hört sich natürlich viel geiler an. Ach, danke dafür. Jetzt hast du eben schon die Rolle der großen Plattform angesprochen. Also wenn ich das richtig verstehe, dann befördert der Algorithmus ja grundsätzlich Dinge, die irgendwie erstmal nicht so cool sind, weil es häufiger geklickt wird. Was irgendwie auch zum Teil erklärt, warum AfD-Inhalte einfach geteilt werden, weil es am Ende eher nicht unbedingt positiv ist. Jetzt probiere ich dem was entgegenzustellen. Welche Rolle spielen denn die Plattformen?
Ja, das wäre natürlich, wenn ich das beantworten könnte, dann wäre ich wahrscheinlich auch ein sehr vermögender Mensch. Ja.
Oder auch nicht, weil du alles natürlich teilen willst.
Ja, also es ist natürlich so, dass niemand so genau weiß, nach welchen Kriterien die Plattformen beurteilen, welchen Content sie wie stark pushen. Ja, also natürlich kann man sich das dann mit einer Zeit irgendwie immer wie erschließen, so aus dem quasi Verhalten des Contents. Was da aber genau passiert, das ist ja im Endeffekt so deren Betriebsgeheimnis, ja. Und viel unserer Arbeit oder von Social Media Arbeit generell besteht ja daraus, einfach zu verstehen, was jetzt die neuen Wirkmechanismen der Algorithmen sind. Die verändern sich ja auch immer wieder die ganze Zeit. Was aber trotzdem total wichtig ist, immer wieder zu wiederholen. Ja, es ist so, polarisierender, extremistischer Content performt grundsätzlich sehr, sehr gut auf Plattformen, weil er halt auch so negative Emotionen hervorruft, Wut und so weiter. Aber direkt danach, Platz 2 des best-performenden Contents.
Katzenbilder.
Auch, aber ist vor allem empathischer, positiver, zukunftsoptimistischer Content. Also der hat auch eine große Chance. Sprich, man macht es sich zu leicht, und das ist auch ein großer strategischer Fehler, einfach zu sagen, ja, die Extremisten haben es halt leichter, wir können da nichts machen. Das ist übrigens ein Argument, was auch ich viel von Parteiseite am Anfang, so vor 2 Jahren, gehört habe. Dass ich gesagt habe, ja, was sollen wir denn da jetzt auch auf TikTok, ist ja eh von den Chinesen und so weiter, und was können wir denn da schon machen, und die Extremisten haben es leichter. Ist ganz gefährlich, weil man dann nicht die eigenen Hausaufgaben macht und nicht den Job macht, den man machen muss, und das ist im Endeffekt wirklich konstruktiven, zukunftsoptimistischen, handwerklich gut gemachten, popkulturelle Trends anspielenden Content zu machen. Und auch da wieder, es geht um Schnelligkeit und es geht auch um Masse. Es geht weniger um Qualität. Ja. Also auch wenn man sich das anschaut, was die AfD macht oder was das Vorfeld der AfD macht, da geht es weniger um Qualität, ja, da wird weniger, sondern da geht es einfach wirklich auch um Masse, Masse, Masse.
Ja, habe ich mich direkt innerlich geschüttelt. Habe ja erzählt, dass ich dieses schwarze Loch hatte, in dem ich da vor 2 Jahren versunken bin. Und da ging es viel um Vorfeldorganisation der AfD. Weil das tatsächlich ja ein demokratisches Problem ist, dass die alle in den Startlöchern stehen und nur darauf warten, dass die ersten Landesparlamente fallen. Oh, ekelhaft. Was glaubst du, wo das alles hingeht? Können wir probieren, ein positives Bild zu zeichnen?
Also optimistisch gewendet werden das jetzt sehr, sehr harte, intensive Jahre des Fights gegen den Rechtsextremismus. Aber am Ende des Tages steht die Demokratie und wir gewinnen den.
Yes.
Weil wenn wir, wie gesagt, diese Hausaufgaben richtig machen, wenn wir die richtige Infrastruktur schaffen und auch wenn wir kooperativer denken, auch strategisch, pragmatisch, was Kommunikationskampagnen betrifft, dann sind wir immer noch mehr und haben auch immer noch mehr Ressourcen. Und dann werden wir eine Möglichkeit haben, dieses Momentum abzuflachen zumindest. Ich glaube nicht, dass die AfD verschwindet. Die AfD wird bleiben als eine wahrscheinlich 15-20% Partei mindestens. Aber wir werden dauerhaft es schaffen, sie von Regierungsverantwortung fernzuhalten. Und das muss das übergeordnete Ziel sein.
Was haben wir als einzelne Person an Handlungsmöglichkeiten?
Also ich werbe immer gerne dafür, auch wenn es schwerfällt, einer prodemokratischen Partei beizutreten.
Bist du Parteimitglied?
Bin Parteimitglied.
Bin ich Parteimitglied?
Wahrscheinlich, ja.
Natürlich. Und jeder sollte Parteimitglied sein.
Sollten wir alle tun, weil die brauchen auch unseren Support.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich nicht damals in eine Partei eingetreten bin, nachdem wir beide miteinander gesprochen haben.
Ja, siehst du mal. Doch, stimmt. Das war doch Thema unseres letzten Podcasts.
Ja, siehst du. Ja. Ich müsste mir dann auf meinen Mitgliedsantrag drauf gucken, wann ich mein Parteibuch bekommen habe.
Das freut mich aber sehr.
Ja, und ich habe mehrere Leute angezettelt. Um mich drum herum habe ich allen erzählt, es ist totaler Käse, es gibt keine Ausreden, die müssen in Parteien eintreten.
Sehr gut, ja. Und das gilt natürlich auch jetzt genauso. Weil natürlich, ja, es stimmt, die Parteien haben Probleme, aber die Parteien sind nicht einfach nur scheiße, sondern die Parteien strugglen auch einfach wirklich und brauchen Expertise und brauchen Leute, die irgendwie da Bock haben mitzumachen. Weil es ist schon auch so,
jenseits... Oder wenigstens einen Mitgliedsbeitrag zahlen.
Ja, genau. Wenigstens das. Wenigstens Mitgliedsbeitrag zahlen. Und aber man muss schon auch sagen, jenseits von dem unserer Social-Media-Diskussion, schon nochmal auf der quasi eher metaphysischen Ebene, ist es halt so, die Leute, die die AfD supporten und die an diese Messages glauben und an diese quasi Ideologie glauben, die fighten halt auch, was das Zeug hält dafür. Ja, die sind halt, die sind mobilisiert, die sind motiviert, die haben Bock. Ich sage immer gerne, der Kreisligist, der auf einmal im Champions-League-Finale steht, natürlich zerreißt er sich bis zur 97. Minute, ja. Auch wenn er 0-4 hinten liegt, ja, völlig egal, die zerreißen sich bis ans Ende. Und wir machen halt quasi so ein bisschen unseren Status-Quo-Ding und wir haben halt auch viele andere Themen und es ist schon auch so ein bisschen so, wir müssen rauskommen auch aus unserer so ein bisschen Bequemlichkeit oder so dieser Hoffnung, dass sich das Problem von alleine lösen wird, weil das Problem wird sich nicht von alleine lösen. Der Rechtsextremismus wird nicht einfach verschwinden und automatisch gibt es aber wieder eine große Koalition, die bis in alle Zeiten reagiert, sondern wir müssen wirklich dafür einstehen, woran wir glauben. Und wenn wir an die Demokratie glauben, dann müssen wir auch Vollgas geben und alles dafür tun, dass sie bleibt.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, kennst du das, wenn du so ganz hinten in deinem Kopf einen Gedanken hast und du kriegst ihn nicht raus, du kriegst ihn einfach nicht formuliert. Ich weiß nicht, ob wir beide damals in dem Interview oder in dem Gespräch drumherum darüber geredet haben. Als ich aus diesem Loch aufgetaucht bin, hatte ich noch eine andere Idee. Und die ist gar nicht, es mündet gleich in eine Frage. Also ich habe überlegt, wenn es so ist, dass bestimmte politische Parteien einfach ein dreckiges Spiel spielen, ja, warum gibt man demokratisch legitimierten Parteien nicht die Möglichkeit, das Spiel mitzuspielen? Also ganz einfacher Gedanke, wenn du Mittel generierst und du drückst die in einem Landtagskandidaten oder halt noch kleiner Kommunalwahl, irgendwie sowas, das Geld in die Hand und sagst, stell dir jemanden an und der sucht nach der Dreckwäsche deines politischen Gegners, so wirst du ihn auch irgendwie los. Was hältst du von der Idee? Ich muss dich fragen, ich habe mich damals echt damit beschäftigt. Ich fand es nicht so einen schlechten Ansatz.
Also ich sag mal so, in quasi intensiven Auseinandersetzungen muss man schon auch im Rahmen dessen, was irgendwie nicht strafrechtlich relevant ist und so, schon auch die Methoden nutzen, die einem helfen, um gegen einen Gegner ins Feld zu ziehen, der auch mit allen Bandagen kämpft. Also ich glaube, wir müssen nicht dieses in Schönheit sterben oder dieses Ding von, wer war es, Michelle Obama, glaube ich, when they go low, we go high oder so. Das, wir sehen alle, wo die USA mittlerweile stehen. Also es muss schon auch klar sein, dass wir eine gewisse Robustheit in der Auseinandersetzung brauchen. Aber ich meine, let's face it, ich meine in der Vergangenheit, irgendwie früher Franz Josef Strauß und Konsorten haben sich auch durchaus intensiv attackiert gegenseitig. Also nicht so, dass jetzt in früheren, in der Vergangenheit der Bundesrepublik wir immer nur total lapidar wie Waschlappen miteinander kommuniziert hätten. Und ich glaube aber, wir brauchen einfach diese Entschlossenheit zu sagen, so wirklich von Linkspartei bis Union im prodemokratischen Verfassungsbogen, sagen wir tun auch wirklich alles, was wir tun können, im Rahmen natürlich der Gesetze, um diese Entwicklung aufzuhalten.
Das ist wichtig. Ich habe ja auch nicht darüber gesprochen, Gesetze zu dehnen oder zu überschreiten. Aber das kann ich dir sagen, ich habe damals mit ein paar Leuten drüber gesprochen und die haben ja alle einen Vogel gezeigt. Deswegen habe ich dann irgendwann den Gedanken verworfen. Mir wurde mir dann schon gespiegelt, das ist vielleicht nicht der beste Weg auf diesem Planeten. Wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären das?
Ich würde mir wünschen, dass wir massiv und einschneidend die sozialen Medien regulieren. Ich würde mir wünschen, dass wir von der Abhängigkeit der amerikanischen Plattformen wegkommen und wirklich europäische Plattformen erleben mit einer anderen Governance-Struktur. Das wäre ein sehr, sehr großer Wunsch von mir. Ich würde mir wünschen, dass die ersten Anstrengungen, Bemühungen, die es gibt, bei den prodemokratischen Parteien in den sozialen Medien präsenter zu werden, wirklich fruchten. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir bei der Bundestagswahl 2029 eine solide prodemokratische Mehrheit haben und wir die AfD auch weiterhin in den Landtagen von Regierungsverantwortung fernhalten können.
Amen. Meine letzte Frage für dich, und du kennst dich schon, weil du schon mal hier warst. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
Ja, dann nehme ich jetzt, was tatsächlich mein Abi-Lied war, Iggy Pop, The Passenger.
Stark. noch gar nicht gehabt. Passt doch irgendwie, ja, passt. Das Bild passt auch inhaltlich. Den kann ich mir auch gut für so eine pro-demokratische Kampagne vorstellen.
Ja, und The Passenger immer so ein bisschen der Reisende durchs Leben. Und auch das ist eine Reise, ja. Unser demokratischer Diskurs, unser politischer Diskurs bewegt sich jetzt in eine andere Richtung und ist eine Reise. Wir wissen nicht genau, wo sie hinführt. Aber es gilt halt einfach, in dem wach zu bleiben und einfach das zu tun, woran wir glauben und was wir können. Ja?
Schönes Schlusswort. Danke dir, Max.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch. Du machst das richtig. Bis bald. Dein Julius.